Wir sind im Kapitel 4. Wir haben letztes Mal das dritte Kapitel abgeschlossen, beziehungsweise das letzte Mal haben wir einen Gastredner gehabt, der uns ein paar sehr interessante Dinge mitgegeben hat zum Hebräerbrief, der uns, glaube ich, einen wunderbaren Überblick auch gegeben hat zu diesem Brief. Also war einzigartig. Es war so, dass das absolut etwas war, was ja von mir nicht so gekommen wäre. Also passt es wunderbar dazu. Und wir wollen jetzt einmal Kapitel 4 gemeinsam lesen. Das sind 16 Verse. Wir werden höchstwahrscheinlich heute nur die ersten 11 Verse durchnehmen. Aber wir wollen einmal das ganze vierte Kapitel lesen. Und ich möchte, dass du auf Worte wie Ruhe, sag einmal Ruhe, und Glauben, Ruhe und Glauben, Acht hast. Wie oft diese Worte Ruhe, also in die Ruhe Gottes eingehen und Glauben haben, beziehungsweise Unglauben, das Gegenteil von Glauben, und wie die beiden Dinge, Ruhe und Glauben, miteinander verbunden sind, beziehungsweise zusammenhängen. Und eigentlich geht dieses Thema von Ruhe und Glauben von Kapitel 3, Vers 7 bis Kapitel 4, Vers 11, wenn man ungefähr das so sieht. Ja? Also Glaube und Ruhe. Hebräer 4, Vers 1. Hüten wir uns also davor, zu meinen, jemand sei zu spät gekommen, denn die Zusage, in Gottes Ruhe hineinzukommen, gilt ja noch. Wir müssen deshalb alles tun, dass so etwas nicht geschieht. Denn die Rettungsbotschaft, das Evangelium, wurde uns genauso verkündet wie jenen damals in der Wüste. Aber ihnen nützte es nichts, weil ihr Hören nicht mit Glauben verbunden war. Denn nur wir, die zum Glauben gefunden haben, werden in Gottes Ruhe hineinkommen. In die Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte: So schwor ich in meinem Zorn, sie werden niemals in meine Ruhe hineinkommen. Nun sind Gottes Werke zwar schon fertig, seit es diese Welt gibt, denn wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, steht geschrieben: Am siebten Tag nach Vollendung seiner Werke ruhte Gott. Doch an der vorhin genannten Stelle sagt Gott, sie werden niemals in meine Ruhe hineinkommen. Also das niemals in die Ruhe hineinkommen bezieht sich nicht auf uns heute, es bezieht sich auf die, die in der Wüste gestorben sind. Okay? Ganz wichtig. Wir müssen das verstehen, was hier steht. Er redet hier über die Wüstenwanderer, die außer Josua und Kaleb alle im Unglauben in der Wüste umgekommen sind, und die haben tatsächlich niemals das physische Land Kanaan gesehen. Nicht einmal Mose hat es gesehen, und Aaron ist auch schon vorher gestorben. Also nur Josua und Kaleb und die neue glaubende Generation hat das verheißene Land, das Kanaan, die Gottesruhe erlebt. Dann geht's weiter in Vers 6, jetzt kommen gute Nachrichten. Es bleibt also dabei, dass einige in die Ruhe hineinkommen werden, obwohl die, die als erste von der Rettungsbotschaft erreicht wurden, durch ihren Ungehorsam ausgeschlossen blieben. Gott hat nun für eine neue Gelegenheit gesorgt, ein neues heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David gesagt hat: Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Denn wenn Josua das Volk schon in die eigentliche Ruhe hineingeführt hätte, würde Gott nicht später von einem anderen Tag geredet haben. Es gibt also noch eine besondere Ruhe, wörtlich Sabbatruhe, eine Ruhe für das Volk Gottes. Darüber können wir froh sein, weil das betrifft uns heute. Es gibt für uns eine besondere Ruhe, wir, die wir zu Christus, zum neuen geistlichen Israel, zum Volk Gottes gehören. Denn wer in diese Ruhe hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott von der seinen ruht. Wir wollen deshalb alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen, um nicht wie jene frühere Generation durch den gleichen Ungehorsam, / Unglauben, zu Fall zu kommen. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimsten Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Vor Gott ist ja nichts verborgen. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Bleiben wir da stehen, das reicht für heute. Weiter kommen wir heute sowieso sicherlich nicht. Aber wenn du dich erinnern kannst, im Kapitel 3 war der letzte Satz folgender. Kapitel 3, Vers 19. Wir sehen also, dass sie wegen ihres Unglaubens nicht hineinkamen. Warum sind sie nicht hineingekommen? Wegen ihres Unglaubens. Warum sind sie in der Wüste gestorben? Wegen ihres Unglaubens. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Also wir haben hier zwei ganz zentrale Schlüsselworte in diesem vierten Kapitel, den ersten 13 Versen zumindest. Das eine ist das Wort Ruhe oder zu ruhen oder Gott hat geruht. Und das andere ist Glaube oder eben das Gegenteil von Glaube, Unglaube. Okay, hängen diese beiden Dinge zusammen? Wenn wir Gott vertrauen, dass wir in seine Ruhe eingehen. Nicht, dass wir in Ruhe eingehen, sondern dass wir in seine Ruhe eingehen. Es gehen leider viel zu Menschen in Ruhe ein, aber wir wollen in die Gottesruhe eingehen. Und das Thema wollen wir heute beleuchten und anschauen. Was bedeutet diese Ruhe? Was ist wirklich der Grund, warum Menschen es verpassen? Ist es eine Sünde, die sie begehen? Ist es eine Lüge, ein Diebstahl, eine sexuelle Sünde? Oder was ist der wahre Grund, warum Menschen das nicht erreichen, das Ziel nicht erreichen, das Gott für sie bereitet hat? Und die Wahrheit ist, wir haben eine Zusage für Gottes Ruhe. Lesen wir Vers 1 noch einmal, da sehen wir das. Hüten wir uns also davor, zu meinen, jemand sei zu spät gekommen, denn die Zusage, in Gottes Ruhe hineinzukommen, gilt ja noch. Was gilt noch? Dass wir in seine Ruhe hineinkommen. Gilt das heute noch? Ja. Können wir in die Ruhe Gottes eingehen? Ja. Wir müssen deshalb alles tun oder alles daran setzen, dass so etwas nicht geschieht. Wir sollten also alles daran setzen, dass wir diese Glaubensruhe, diese Gottesruhe nicht verpassen. Der gleiche Vers in der Zürcher Bibel sagt Folgendes. Hüten wir uns also davor, genau da steht er, solange die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch nicht erfüllt ist, zu meinen, jemand sei zu spät gekommen. Das gefällt mir, weil aus dieser Übersetzung geht hervor, dass wir noch nie, dass wir nicht zu spät gekommen sind, dass wir nicht zu spät dran sind, in seine Ruhe einzugehen. Vielleicht bist du heute da, du bist ein gewöhnlicher Gottesdienstbesucher und ich sage dir die Wahrheit, nur weil du ein gewöhnlicher Gottesdienstbesucher bist, heißt du nicht, dass du in der Ruhe Gottes lebst. Es heißt nicht, dass du im Frieden Gottes lebst oder in der Freude Gottes lebst oder in der Freiheit Gottes lebst. Könntest du? Definitiv. Aber gibt es Gottesdienstbesucher, die die Ruhe Gottes verpassen, die an der Ruhe Gottes vorbei leben? Definitiv. Aber hier ist die gute Nachricht. Meine nicht, dass jemand zu spät gekommen ist. Es gibt nämlich noch ein Wort in diesem Kapitel. Das Wort ist heute. Zu dem kommen wir dann noch. Und Gott sei Dank, bei Gott ist immer heute. Und egal, was gestern war oder morgen sein wird, du kannst heute dich entscheiden für den Glauben und für die Ruhe Gottes. Egal, was gestern war oder morgen sein wird. Und das sollten wir auch jeden Tag, dass wir uns jeden Tag auf die Verheißung Gottes stützen, dass wir ihm vertrauen, damit wir in seiner Ruhe leben. Ich schicke gleich voraus, das Wort Ruhe in diesem Kontext hat viele verschiedene Facetten. Zum Beispiel, ursprünglich war es das Land Kanaan. Ist es das für uns immer noch? Nein. Du brauchst nicht deine Zelte in Wien abbrechen oder in Mödling und nach Israel übersiedeln. Okay? Du brauchst nicht ins Land Kanaan gehen, damit du das erlebst, was Josua und Kaleb erlebt haben im verheißenen Land, im Land, das mit Milch und Honig fließt. Wer ist froh darüber? Du kannst in Wien bleiben. Du kannst in Wien bleiben, du kannst in Burgersdorf bleiben, du kannst bleiben, wo du bist. Aber ursprünglich war die Verheißung das Land Kanaan. Das heißt, ich will, dass du Folgendes siehst. Wenn die Bibel hier über die Ruhe Gottes spricht, ist es ein mehrdeutiger, es ist mehrdeutig. Es ist nicht eine einzige Sache. Wer glaubt, dass die ewige Ruhe Gottes auch der Himmel sein wird? Also die Ewigkeit mit ihm im Himmel oder im neuen Jerusalem oder im globalen Eden oder neuer Himmel, neue Erde, aber die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit. Dort enden wir. Das ist die ultimative Ruhe Gottes. Im Alten Testament gab es auch den Sabbat. Auch der war ein Symbol für Ruhe. Das heißt, der siebte Tag. Ich kann euch sagen, dass Jesus unser Sabbat ist. Zu dem komme ich später noch. Ich will, dass du siehst, dass dieses Wort Ruhe viele Facetten hat. Dann gab es bei den Israeliten jedes 50. Jahr ein Jubelsjahr. Also 7x7 und dann war das Jubelsjahr. Auch das war ein Jahr der Ruhe, wo alles ruhte und alles wieder zum ursprünglichen Besitzer zurückging. Also alles wieder von vorne anfing. Also, und wir wissen auch, dass Gott nach seiner Schöpfung am siebten Tag ruhte. Wir wissen auch, dass Jesus am Freitag gekreuzigt wurde. Der nächste Tag war was? Der Sabbat, der Tag der Ruhe. Auch Jesus blieb schön brav im Grab am Sabbat. Er ruhte. Das Wort Ruhe in diesem Kontext hat eine vielschichtige, vieldeutige Bedeutung. Und darum müssen wir das genau durchleuchten, weil manche Christen sagen, na, diese Ruhe Gottes bezieht sich nur auf das siegreiche Leben in Christus. Bezieht es sich auf das siegreiche Leben in Christus? Ja. Sind wir Gewinner in Jesus? Ja. Haben wir den Sieg? Haben wir die Verheißung des Friedens und der Freude und der Freiheit? Natürlich. Das ist die Ruhe, in der wir leben können. Ein reines Gewissen zum Beispiel. Die ultimative Ruhe Gottes ist das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, dass er uns erlöst hat von unseren Sünden und dass wir die Ewigkeit in Gottes Ruhe verbringen dürfen. Okay, versteht das jeder? Das heißt, diese Ruhe ist vielschichtig, mehrschichtig, mehrdeutig und gilt für uns heute noch, aber bedeutet nicht dasselbe wie für die Israeliten damals. Für die Israeliten war es Kanaan. Für die Israeliten war es der Sabbat. Wir feiern den Sabbat heute nicht mehr in der Form. Können wir? Sicher. Also wenn mir ein Jude erzählt, ein messianischer Jude oder sogar ein Christ erzählt, er hält den Sabbat, sage ich super. Ist okay. Bringt er zwar nichts. Ich meine, wenn dir das Judentum wichtig ist und du gerne gewisse jüdische Bräuche aufrechterhaltest, hör mir gut zu. Ich finde das in Ordnung. Nur, es wird dann problematisch, wenn du es allen anderen aufdrückst. Und es wird dann problematisch, wenn du es heilabhängig machst. Wenn du sagst, hey, ich bin Jude, ich bin immer Israelit gewesen, ich bin in Jerusalem geboren, bin ein Jesus-Nachfolger und ich bin den Sabbat gewohnt, dann um Himmels Willen, bleib beim Sabbat. Aber bitte erzähl uns in Wien nicht, wir müssen auch. Verstehst du den Unterschied? Oder wenn du das Passa halten willst oder die ganzen Dinge, die für traditionelle Juden wichtig und schön sind, dann bitte mach's. Aber es hängt nicht davon ab, dass du deswegen bei Gott besser bist oder in die Ruhe eingehst, ein besserer Christ bist und dass alle Christen was falsch machen, die am Sonntag Gottesdienst feiern. Versteh meinen Unterschied. Also ich bin nicht der, der sagt, die messianischen Juden, die den Sabbat halten wollen, aus Tradition liegen falsch. Nein, die liegen nicht falsch. Die haben eine Tradition, das ist okay, das ist cool. Ich kenne sogar ein paar solche. Ich kenne ein paar, die sind wirklich, die haben Hebräisch studiert, haben ihren Doktortitel in Semitic Languages und hebräischen Sprache. Die sind sehr dem Judentum angetan, wissen aber, dass Jesus der Herr ist, dass der Sabbat keine Bedeutung mehr hat, heilsmäßig. Aber sie sagen, hey, der Sabbat ist in Ordnung, ist ein guter Tag, ist in Ordnung. Aber es auf andere umzuwälzen und zu sagen, du musst das tun, damit du auch heilig bist oder Ruhe findest, das ist der falsche Weg, okay? Und wenn dir der Freitag besser passt, mach den Freitag. Aber wir Christen feiern den Sonntag nicht, weil der Kaiser Konstantin gesagt hat, der Sonntag ist der Tag, sondern, ich muss immer so lachen über diese Theoretiker und diese Schwafler, die sagen, der Sonntag ist dem Sonnengott geweiht. Was für ein Quatsch. Das ist der Name, den er bekommen hat, weil eben der Konstantin den Sonnengott angebetet hat. Aber die Christen haben ja schon 100 Jahre vorher den Sonntag als Festtag genommen. Warum? Das war der Tag des Herrn, das war der Tag nach dem Sabbat. Es war der Tag, der erste Tag der Woche, lange bevor vor dem Sonntag die Rede war, war das der Tag der Christen. Die haben keine Ahnung, wovon sie reden. Die dann Äpfel mit Birnen vermischen. Halleluja. Sind wir noch wach? Prost. Aber das wissen wir. Wir sind ja alle schon sehr geistliche, wortgottesfeste Leute. Darum wissen wir das ja. Also wir sollten uns hüten davor, diese Ruhe nicht zu verpassen. Diese Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, sollten wir nicht an uns vorübergehen lassen. Und wir sollten auch nicht meinen, dass jemand zu spät dran war. Hier ist die gute Nachricht. Wenn du heute draufkommst, dass du nicht in seiner Ruhe lebst, dann kannst du heute damit beginnen. Gott ist ein Gott. Seine Gnade ist neu jeden Morgen. Es ist nicht zu spät. Und was noch wichtiger ist, die Verheißungen des neuen Bundes sind größer als die des alten Bundes. Und die Ruhe, von der im Neuen Testament die Rede ist, hat eine neue Dimension. Unsere Ruhe ist unsere Bundsbeziehung mit Christus. In Wahrheit ist Christus unsere Ruhe. Christus ist unser Sabbat. Christus ist unser verheißenes Land. Und dort, wo er uns hinbringt letztendlich. Also all die Ruhe ist vollendet in Jesus Christus. Versteht es jeder? Noch einmal, die Ruhe im Alten Testament, Kanaan und Sabbat, ist einmal ganz klar herauszulesen. Für uns hat Kanaan keine Bedeutung mehr, außer dass es wunderbar ist, dort zu sein. Ja, ich bin in 2 Wochen wieder dort und dann im April sind wir mit einer ganzen Gruppe, mit 25 Leuten dort. Wird wunderbar. Wenn du noch nie dort gewesen bist, es hat eine eigene Atmosphäre, ein eigenes Flair. Nicht, dass du jetzt Gott näher bist, überhaupt nicht. Du bist ihm hier genauso nahe, aber du siehst halt Plätze, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Wo du siehst den See, wo er spazieren gegangen ist. Du bist dort, wo das alles stattgefunden hat. Ist herrlich. Und das war das verheißene Land für die Hebräer damals. Für uns nicht. Für uns ist es der Himmel und natürlich auf dem Weg dorthin unser Leben in Christus. Sieh, unsere Ruhe beginnt jetzt oder hat begonnen durch Jesus und wird vollendet, wenn wir ewig in seiner Herrlichkeit sein werden. Unsere Ruhe ist auch unsere Position in Christus, eine geistliche Ruhe. Unsere Ruhe ist jetzt. Wir haben sie jetzt, obwohl wir noch nicht angekommen sind. Das heißt, wir haben es jetzt, obwohl wir den Himmel noch nicht dort sind, in der Ewigkeit, in der ewigen Herrlichkeit. Und die Ruhe ist auch eine geistliche Ruhe, wo Friede, Freude, Freiheit und Hoffnung herrschen. Jeder soweit klar bis jetzt? Vers 2. Wir gehen jetzt jeden Vers einzeln durch. Denn die Rettungsbotschaft wurde uns genauso verkündigt wie jenen damals in der Wüste. Aber ihnen nützte es nichts, weil ihr Hören nicht mit Glauben verbunden war. Was haben die in der Wüste gehört? Eine gute Nachricht. Eine Rettungsbotschaft steht hier. Eine andere Übersetzung sagt Evangelium. Was heißt Evangelium? Griechisch? Evangelion, gute Nachricht, frohe Botschaft. Haben die in der Wüste das Evangelium gehört? Ja, sie haben die gute Nachricht gehört. Nur für die war die gute Nachricht, raus aus Ägypten, hinein ins verheißene Land. Für uns ist die gute Nachricht, Jesus ist gestorben am Kreuz, ist wieder auferstanden und wir kommen aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts, vom Tod ins Leben. Es war beides eine gute Nachricht, beides ein Evangelium. Und du musst Folgendes wissen. Wir mal kurz einmal langsam, ganz langsam. Wir Christen, die wir das Alte Testament und Neue Testament kennen oder kennen sollten, tun uns sehr leicht. Wer weiß, im Rückblick sieht man alles viel einfacher. Wer hat das schon gemerkt? Naja, jetzt im Nachhinein ist alles klar. Richtig? Du musst das so sehen. Wir sehen die alttestamentliche Geschichte im Rückblick. Wir sehen sie im Nachhinein. Ich meine, für uns ist es klar, ah, das ist, da ist, schau, pap, Jesus, oh, Josua, Jesus, David, Jesus. Wir sehen Jesus überall, wenn wir das Alte Testament lesen. Das war für die damals nicht so einfach. Warum? Die haben, erstens einmal war Jesus noch nicht gekommen, die konnten nicht zurückschauen und sagen, aha, aha. Nein, für die war das alles unklar. Frage, wurde das Evangelium von Jesus im Alten Testament verkündigt? Ja oder nein? Ja, aber im Bruchteile. Man hat es nur verstehen können, wenn man sich die Dinge zusammenträgt. Das Evangelium im Alten Testament ist vollkommen da, aber nicht auf einmal. Du siehst hier ein Stück, da ein Stück, dort ein Stück, da ein bisschen, nur im Rückblick, wir heute sehen das ganze Alte Testament und sehen das Evangelium. Die haben damals das nicht so klar gesehen. Hat Abraham an Jesus geglaubt? Er hat an einen kommenden Messias geglaubt. Ob er jetzt das wirklich so ganz verstanden hat, bezweifle ich. Ich bezweifle, dass er alles das fertige Bild schon hatte. Wir haben heute ein perfektes, fertiges Bild, oder? Wir wissen, Jesus ist gekommen, er ist gestorben, begraben und auferstanden. Hat Abraham an das geglaubt? Ja, aber er hat es nicht so klar gesehen wie wir heute. Versteht mich noch jeder? Das heißt, das Alte Testament ist ein Mosaik. Du musst wirklich das Alte Testament kennen, um Jesus voll zu sehen. Das war nicht eine klare Predigt, bumm, da ist das Evangelium, sondern da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Dieses Opfer, Abraham am Berg mit seinem Sohn, boah, ist ihm damals schon genau klar geworden, was da abgeht? Nein, für uns im Nachhinein? Logisch, Abraham. Berg, Opfer, Witter, der sich da verzwickt in die Dornen. Oh, wie klarer kann es noch werden? Für uns klar. Für die damals waren das Stücke eines Ganzen. Und deswegen haben sie es nicht so klar gesehen, wie wir es heute sehen können. Aber sie hatten die gute Nachricht. Sie hatten Schattenbilder und sie hatten Prophetien auf den Kommenden. Aber hier ist der wichtige Punkt. In beiden Testamenten wird das Evangelium gepredigt, aber im Alten Testament nicht so klar wie im Neuen Testament. Erst im Neuen Testament wird es viel deutlicher, viel klarer, viel reiner und vollkommen. Weil Jesus in einem einzigen Werk durch Tod, Grablegung und Auferstehung alles im Alten Testament verteilte, erfüllt in einem einzigen Event. Ja? Gut, Und deswegen findest du in jedem Bibelbuch im Alten Testament ein bisschen von Jesus. Aber zusammen siehst du es nur ganz deutlich in Jesus im Nachhinein. Sie hörten, aber glaubten nicht. Das steht im Vers 2. Da steht, weil ihr Hören nicht mit Glauben verbunden war. Warum haben sie das verheißene Land verpasst? Weil sie nicht geglaubt haben. Sie haben es gehört, aber nicht geglaubt. Ich würde gerne sagen, dass jeder, der hört, glaubt. Das ist leider nicht so. Das würde es sehr einfach machen für uns Prediger. Dann würde jeder, der hören, automatisch glauben. Glaube kommt vom Hören. Die Leute müssen es hören, damit sie was? Die Entscheidung treffen können, glaube ich, glaube ich nicht. Glaube kommt vom Hören, Römer 10, Vers 17. Die Botschaft muss gepredigt werden, das Evangelium muss gepredigt werden, die Rettungsbotschaft muss verkündigt werden, dass Menschen eine Entscheidung treffen können. Aber sie hörten und glaubten nicht. Und das ist, dieser Punkt wird jetzt immer wieder wiederholt und klarer, dass der Grund, warum sie nicht in die Glaubensruhe, also in die Ruhe Gottes eingegangen sind, war ihr Unglaube. Okay? Sehr wichtig. Was heißt Glauben? Danke für die Frage. Na, ich bin der Meinung, dass das stimmt, was du sagst. Das ist nicht Glauben. Das gehört dazu. Was heißt Glauben? Heißt Glauben, dass ich nie zweifeln darf? Hey, darf ich das verraten? Jetzt werde ich einige schockieren. Bin ganz ehrlich zu euch. Ich zweifle manchmal. Hast du nicht gewusst, oder? Nicht! Meine Güte, seid ihr arm. Und jetzt habe ich euch enttäuscht, Gott sei Dank. Ich zweifle. Wer hat auch Fragen, die er Gott stellen wird, wenn er im Himmel ist oder bei ihm ist? Viele. Wer hat ein paar Fragen? Hey, Fragen zu haben, zu zweifeln, heißt nicht, dass du im Unglauben bist. Wer ist jetzt einmal sehr froh über diesen Gedanken? Wir haben alle Fragen, wir haben alle Zweifel. Und ich stelle mir regelmäßig die Frage, ist das, was ich predige, wirklich die Wahrheit? Immer. Muss ich. Natürlich, grundsätzlich, von einigen Dingen bin ich ganz gewaltig überzeugt. Das ist, dass Jesus für mich gestorben ist und meine Sünden getragen und auferstanden ist. Ich glaube, das ist historisch belegt. Abgesehen von der Bibel ist es auch historisch belegt. Aber ich stelle mir immer wieder die Frage, ist das, was ich glaube, die Wahrheit? Ich habe Fragen und ich lerne dazu. Und wisst ihr was? Wir müssen dann demnächst einmal die Bibelschule überarbeiten. Da sind ein paar Sachen drin, die ich nicht mehr so glaube. Das ist ein Problem. Wisst ihr, was nur traurig ist? Nicht traurig, aber ist eigentlich eh nicht traurig. Aber da müssen wir es in 5 Jahren wieder überarbeiten. Weil ich vielleicht wieder ein paar Sachen anders glaube oder Erkenntnis habe, die ich nicht hatte wie vor 4 Jahren. Versteht ihr, was ich sage? Wenn du in 10 Jahren alles noch genauso glaubst wie jetzt, dann wächst du nicht. Unser Glaube, natürlich gibt es Dinge, die sind unverrückbar, richtig? Glaube ich, dass Jesus für mich gestorben ist? Habe ich das vor 10 Jahren geglaubt? Habe ich das vor 20 Jahren geglaubt? Das habe ich sogar vor 30 Jahren geglaubt. Ich habe sogar vor 35 Jahren geglaubt und ich glaube es immer noch in einer höheren Intensität. Nur warum ich das glaube, ist heute ganz anders wie damals. Das heißt, unser Glaube wächst und jetzt ganz ehrlich, darf ich da was Ehrliches sagen? Wenn du keine ehrlichen Fragen hast, kannst du im Glauben nicht wachsen. Nur die Christen haben Angst vor ehrlichen Fragen. Das darf ja der Pastor gar nicht wissen, dass ich das gedacht habe. Was ist, wenn meine Gemeinde erfährt, was ich gerade gedacht habe? Was ist, wenn meine Gemeinde erfährt, dass ich gerade gedacht habe, was ich gedacht habe? Um Himmels Willen! Wenige sind bereit zuzugeben, dass sie Fragen haben. Und genauso sind wenige bereit zuzugeben, dass sie was nicht wissen. Neulich fragte mich jemand und ich habe die Antwort nicht gewusst. Das passiert mir öfters. Ich kann nachschauen, ich kann es herausfinden, ich weiß, wo man es findet. Aber in dem Moment, und wisst ihr, was noch arg ist? Da gibt es eine Predigt, die habe ich vor 5 Jahren gepredigt und da habe ich was gesagt und ich weiß gar nicht mehr das, was ich damals gepredigt habe. Ich habe es vergessen. Ich habe es damals studiert gehabt. Wisst ihr, was noch schräger ist? Ich habe vor einigen Monaten über die Mormonen und die Zeugen Jehovas geredet. Ehrlich, wenn ich das jetzt nochmal tun müsste, müsste ich mir die Notizen nochmal ganz genau anschauen, weil ich vieles schon wieder vergessen habe. Versteht ihr, was ich meine? Wir vergessen, wir haben Fragen, wir haben Zweifel, aber das heißt nicht, dass du nicht im Glauben bist. Jetzt pass ganz gut auf. Glauben heißt nicht, ich bin deiner Meinung. Glauben heißt, ich vertraue diesem Tisch. Was tue ich jetzt? Ich lehne mich an den Tisch. Ich bin im vollsten Vertrauen, dass der diese 83,5 Kilo trägt. Und es waren schon mehr. Aber jetzt sind es 83,5. Es waren schon fast 90. Aber ich würde auch den 90 Kilo des Vertrauen. Aber Glauben heißt Vertrauen. Nicht, ich habe keine Fragen. Nicht, ich habe ein bisschen Zweifel. Das ist normal, das ist menschlich, das ist okay. Das ist sogar gut. Ein Glaube ohne Hinterfragen ist kein guter Glaube. Warum glaubst du das? Der Pastor hat es gepredigt. Du Armutschgall. Glauben heißt anlehnen. Wer von euch hat einen Menschen im Leben, wo du dich anlehnen kannst? Ohne Angst. Das ist Vertrauen. Glaubst du, dass die Person alles richtig macht? Nein. Aber du vertraust der Person. Du vertraust dem Charakter der Person. Wissen wir alles über Gott? Wissen wir alles über das Leben? Und trotzdem können wir ihm vertrauen. Ich weiß nicht, wie der Tisch gemacht worden ist. Aber ich vertraue ihm. Ich lehne mich an den Tisch. Vertrauen heißt sich anlehnen. Komplett vertrauen. Das ist Glaube. Kann man Fehler machen und vertrauen? Kann man sündigen und vertrauen? Seid ihr noch da? Hat es jeder verstanden? Oh, ich bin deiner Meinung. Das gehört dazu. Das ist gut, wenn du das für gut und richtig empfindest, was du hörst. Aber das ist nicht Glauben. Glauben heißt, sich voll und ganz mit seinem ganzen Leben darauf einzulassen. Das ist Glauben. Nicht nicken. Nicken heißt nicht Glauben. Amen zum Sagen heißt nicht Glauben. Zu sagen, ja, du hast recht, ist auch nicht Glauben. Das gehört dazu. Aber wann glauben wir an Jesus? Glauben wir an Jesus, weil wir sagen, er ist gestorben? Die Bibel sagt, es glauben die Dämonen und sie zittern. Glaubt der Teufel an das Erlösungswerk Jesu? Ja. Aber was macht er nicht? Er kann sich nicht anlehnen. Er hat kein Vertrauen, kein biblisches Vertrauen in den Gott der Liebe. Versteht ihr? Du kannst etwas für richtig empfinden, du kannst etwas für gut empfinden und nicht glauben. Du kannst Fragen haben und ein paar Zweifel haben und ein paar Ungereimtheiten haben und trotzdem voll und ganz vertrauen. Das ist biblischer Glaube. Jeder klar? So, gehen wir weiter in Vers 3 bis 5. Denn nur wir, die zum Glauben gefunden haben, werden in Gottes Ruhe hineinkommen. Wer kommt in die Glauben, in die Ruhe hinein? Die zum Glauben gefunden haben. Wer hat zum Glauben an Jesus gefunden? Okay, die anderen wollen es nicht zugeben. Oder? Gut, dann positionell gesehen bist du in der Ruhe. Jesus ist deine Ruhe. Jesus ist dein Friede. Jesus ist dein Sabbat. Jesus ist dein verheißenes Land. Denn nur wir, die zum Glauben gefunden haben, werden in Gottes Ruhe hineinkommen. In die Ruhe, auf die sich Gott bezog, als er sagte, so schwor ich in meinem Zorn, sie werden niemals in meine Ruhe hineinkommen. Kannst du einblenden, bitte, Psalm 95, Vers 11. Er zitiert hier Psalm 95, Vers 11, sein Psalm Davids. Und da steht Folgendes. Schließlich schwor ich mir im Zorn, die kommen nie zur Ruhe in meinem Land. Zwei Dinge. Über wen redet er hier? Redet er über dich und mich? Nein. Er redet über die Wüstenwanderer. Was war ihre Sünde? Unglaube. Sie haben Gott nicht vertraut. Gab es kein Wasser, haben sie gemeckert. Gab es nichts zum Essen, haben sie gemeckert. Hat Mose gesagt, dass ihr nur für einen Tag sammeln sollt, haben es für zwei Tage gesammelt und gestunken hat es. Sie haben einfach sich widersetzt dem, was Gott gesagt hat. Sie waren widerspenstig, sie waren rebelliös, sie waren ungehorsam, weil sie nicht glaubten. Sie hatten dieses Vertrauen nicht. Ja? Und der Zorn Gottes, weißt du, wenn wir vom Zorn Gottes, der Zorn Gottes ist real natürlich, sonst würde die Bibel nicht vom Zorn Gottes reden. Aber wir dürfen uns das nicht so vorstellen, wie wenn ein Mensch zornig ist. Die meisten von uns denken, der Zorn Gottes, da denken sie an irgendeinen, vielleicht ihren Vater oder Großvater oder irgendjemand, der Choleriker war oder besoffen war und zornig war. Gott ist Gott. Und Gottes Zorn ist heilig. Gottes Zorn ist gut. Ich würde auch manchmal sagen, dass mein Zorn gut ist. Auch wenn er manchmal nicht gut ist. Aber wer von euch würde auch manchmal gerne glauben, das war ein guter, heiliger Zorn. Ich liebe meine Kinder. Und der Grund, warum ich zornig bin, ist, weil ich sie auf Abwägen sehe und ich zuck aus, weil ich es nicht ertrage, dass sie in die falsche Richtung gehen. Ich glaube, Gottes Zorn muss man sich eher so vorstellen. Er ist zornig, weil er die Kinder liebt. Und ja, er ist zornig. Und ja, er will, dass wir ihm vertrauen. Und ja, diese Leute sind nicht ins Land Kanaan gekommen. Aber interessanterweise, durch David hat er später gesagt, dass es wieder eine Ruhe gibt. Er hat das Volk Israel nicht abgeschrieben. Es gab wieder eine Chance. Und wieder eine Chance. Und nur weil Moses und die anderen das verheißene Land nicht gesehen haben, heißt ja nicht, dass sie heute nicht bei Jesus sind. Ich meine, wenn Moses nicht dort ist, wer dann? Aber Moses wurde der Einzug ins verheißene Land verwehrt. Weil er auch ungehorsam war. Er hat den Felsen zweimal geschlagen, weil er auszuckt ist. Sie kamen nicht in die Ruhe wegen ihres Unglaubens. Und diesen Leuten hat Gott gesagt, ihr werdet niemals zur Ruhe kommen, weil ihr mir nicht vertraut. Und das machte Gott zornig. Aber du darfst den Zorn Gottes nie mit Menschenzorn gleichstellen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, weil wir kennen nur menschlichen Zorn, aber Gottes Zorn ist ein ganz anderer Level, heilig, gut. Und selbst wenn er zornig ist, ist er liebevoll. Jesus hat die Händler und Wucherer, eigentlich waren es Wucherer. Deswegen hat er sie vertrieben, weil sie die Leute ausgenutzt haben. Die haben Wucher betrieben mit den Leuten. Und Jesus hat sie verjockt. Und da war er zornig, oder? Wer glaubt, dass Jesus nie gesündigt hat? Wer glaubt, dass Jesus immer geliebt hat? Immer. Das heißt, wenn Gott was tut, ist es Liebe. Glaube und Ruhe Gottes. Und dann interessant, 1. Mose 2, Vers 2. Das ist der siebte Tag. Am siebten Tag hatte Gott das ganze Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Gott ruhte am siebten Tag nach der Schöpfung. Interessant ist Folgendes, pass auf. Es war Abend, es war Morgen und Abend der erste Tag. Es war Morgen und Abend der zweite Tag, es war Morgen und Abend der dritte Tag, es war Morgen und Abend der sechste Tag und dann kam der siebte Tag, ohne Abend. Lies, der erste Tag hatte ein Ende, der zweite Tag hatte ein Ende, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste. Der siebte Tag, an dem Gott ruhte, hat keinen Abend. Macht das Sinn, was ich sage? Das heißt, Gott ruht immer noch. Gott ruht immer noch. Gott ruht nach der Schöpfung und Jesus ruhte nach dem Erlösungswerk. Natürlich am Sabbat ruhte er im Grab, das wissen wir, aber noch viel wichtiger, er setzte sich zur Rechten des Vaters. Was heißt es? Ist er dort arbeitslos? Nein, er setzte sich zur Ruhe. Er ist nicht zum AMS gegangen, nein, er setzte sich zur Ruhe und das symbolisiert, es ist vollbracht, es ist vollendet. Ganz wichtig, wenn wir in der Ruhe Gottes sind, heißt das nicht, dass wir weniger arbeiten. Es heißt nicht, dass wir faul sind. Es heißt nicht, dass wir nichts mehr tun. Es heißt, dass wir auf das vollendete Werk von Christus vertrauen. Das ist unsere Ruhe. Und so wie Gott mit seiner Arbeit aufgehört hat oder mit seinen Werken, haben auch wir aufgehört mit unseren Werken. Wir suchen nicht durch Werke Heil, Erlösung oder Ewigkeit bei Gott. Das ist unsere Ruhe. Wir sollten ruhen im vollständigen Werk Christi. Warum sind sie nicht in die Ruhe hineingekommen? Unglauben. Sie haben Gott nicht vertraut. Wo bin ich stecken geblieben? Im Vers 4 in der Mitte. Nun, Vers 4 noch einmal. Nun sind Gottes Werke zwar schon fertig, seit es diese Welt gibt, denn wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, steht geschrieben, am siebten Tag nach Vollendung seiner Werke ruhte Gott. Das heißt, zuerst zitiert er Psalm 95, der Hebräer-Autor, und jetzt zitiert er Genesis oder 1. Mose 2, Vers 2, Vers 5. Doch an der vorhin genannten Stelle sagt Gott, sie werden niemals in meine Ruhe hineinkommen. Hier zitiert er wieder Psalm 95 und spricht über die Wüstenwanderer, die nicht hineinkommen konnten. Vers 6. Es bleibt also dabei, jetzt wird es wieder positiv, Vers 6. Es bleibt also dabei, die normale Übersetzung zuerst bitte. Es bleibt aber dabei, dass einige in die Ruhe hineingekommen werden. Obwohl die, die als Erste von der Rettungsbotschaft erreicht wurden, also die Wüstenwanderer, durch ihren Ungehorsam oder Unglauben ausgeschlossen bleiben. Warum wurden sie ausgeschlossen? Wegen ihres Unglaubens. Lesen wir die Schlachterübersetzung. Vers 6, da steht Folgendes. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen, in die Ruhe, und die, welche zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden, denen zuerst die Heilsbotschaft verkündet worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind. Die NEÜ sagt Ungehorsam, die Schlachter sagt Unglauben. Was stimmt jetzt? Weil es ist das Gleiche. Wie Paulus gepredigt hat, steht mehrmals, und sie sind dem Glauben gehorsam geworden. Glaubensgehorsam. Gott zu gehorchen heißt, Gott zu vertrauen. Sich anzulehnen, ihm zu vertrauen. Die Hoffnung für alle, gleicher Vers. Das bedeutet, Gottes Angebot, uns seine Ruhe zu schenken. Wow. Steht das Gebot heute noch, das Angebot? Uns seine Ruhe zu schenken, besteht auch, unterstreicht ihr bitte heute. Heute. Wann? Heute. Dies ist der Tag. Heute ist der Tag des Heils. Dies ist der Tag der Gnade, der Rettung des Heils. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren, also den Israeliten, doch sie haben seine Erfüllung nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. NEÜ, Ungehorsam, Schlachter, Unglauben, Hoffnung für alle, sie widersetzten sich dem Willen Gottes. Die haben nicht einfach eine Sünde begangen, so wie du manchmal oder ich manchmal. Sie haben Gott nicht vertraut. Freund, sei froh, dass da ein Unterschied ist. Weil einige hier, ich weiß es, haben heute schon gesündigt. Oder zumindest gestern, oder zumindest schon in diesem Jahr. Und wenn noch nicht jemand hier, zumindest einige, die zuschauen. Aber ich sage dir, Gott kennt den Unterschied. Wer ist froh darüber, dass Gott den Unterschied kennt zwischen einer Sünde, einer Gewohnheit, in die du verstrickt bist vielleicht, oder einem widersetzen. Ist der Unterschied? Da ist ein großer Unterschied. Weil ganz ehrlich, wo ziehen wir sonst den Strich? Was ist zu viel Lügen, was ist zu wenig Lügen? Was ist zu viel Stehlen, was ist zu wenig Stehlen? Was ist zu viel Perversion, was ist zu wenig Perversion? Wo ziehen wir einen Strich? Wer von euch weiß, das, was wir brauchen, ist Perfektion. Und das können wir uns selbst nicht geben. Das kann uns nur jemand geben, beziehungsweise jemand kann uns gerecht machen oder heilig machen. Zu dem komme ich dann später noch. Ungehorsam, Unglauben, sich dem Willen Gottes widersetzen, werden hier wechselweise oder von vielen Übersetzungen verwendet. Lesen wir Vers 7. Gott hat nun für eine neue Gelegenheit gesorgt, ein neues Heute. Vers 7. Ein neues Heute. Wer freut sich über das Heute? Ja. Mich freut es. Weil was kannst du heute tun? Glauben. Pastor, was ist, wenn ich abgewandert bin? Was kannst du heute tun? Glauben. Was ist, wenn mein Glaube geschwächelt hat die letzten Monate? Was kannst du heute tun? Glauben. Von dem er lange nach jenem Geschehen durch David gesagt hat, wenn ihr heute, schon wieder, wir haben jetzt drei Worte, Ruhe, Glauben und heute. Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Warum? Weil Glaube kommt vom Hören und wenn Gott spricht, sollten wir uns seinem Reden nicht verschließen. Was verheißt uns Gott? Ruhe. Wie kommen wir dorthin? Glauben. Wie werden wir errettet? Glauben. Wie erleben wir in der Fülle Gottes? Hört's mal. Glauben. Wie beten wir im Glauben? Wie kommen wir zu Gott? Glauben. Hebräer 11, ein paar Kapitel später, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben. Was ist das Thema vom Hebräerbrief? Glauben. Jesus ist besser, glaub an ihn. Jesus ist besser. Jesus ist besser. Jesus ist besser. Er ist ein besserer Botschafter, Kapitel 1 und 2. Er ist ein besserer Gesetzgeber als Mose, Kapitel 3 und 4. Er hat uns das Gesetz der Liebe gegeben, das Gesetz des neuen Bundes. Er ist ein besserer Mittler. Er ist ein besserer, der neue Bund ist ein besserer Bund. Wir haben einen besseren Tempel. Wo ist der Tempel im Neuen Testament? Du! Und weißt du, dass es darum von Anfang an geht, was war Eden? Gottes Tempel. Seine Gegenwart. Was ist der Tempel? Das, wo die Gegenwart Gottes ist. Was war Eden? Die Gegenwart Gottes. Was ist in deinem Leben, wenn du Jesus hast? Die Gegenwart Gottes. Du bist ein Tempel. 2. Korinther 3, Vers 18. 1. Korinther 6, Vers 19. 2. Korinther 6, Vers 16. Wir sind Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes. Zuerst war der Tempel Eden. Das haben sie verhaut. Dann gab es die Stiftshütte, das war ein Zelt, Exodus. Dann der Tempel. Und jetzt wir. Wir sind der Tempel, das Haus Gottes. Und wir haben einen besseren Zugang. Wir können voller Zuversicht zum Thron der Gnade kommen. Hebräer 4, Vers 16. Und das müssen wir glauben. Das müssen wir glauben. Und wichtig, das müssen wir auch weiter glauben. Im Kolosser 1, Vers 23 steht, dass wir im Glauben bleiben müssen. So, ich bin jetzt ganz ehrlich mit euch. Darf ich nochmal ganz ehrlich sein mit euch? Wir lernen jeden Tag dazu. Wir gewinnen Erkenntnis und Offenbarung. Und diese Frage, ich glaube, das beschäftigt jeden ernsthaften, bibelgläubigen Theologen, Bibellehrer, Prediger und Christen: Kann man sein Heil verlieren? Das ist ein Gespenst. Sein Gespenst, und da gibt es die verschiedensten Diskurse und theologische Auseinandersetzungen, Diskussionen und. Und ich kenne sie alle. Ich habe mir alle Seiten angehört. Nur die Frage ist, wenn ich das Heil bekommen habe ohne Moral, kann ich es dann durch Unmoral verlieren? Das ist denn die Frage. Habe ich was dazu beigetragen, dass ich errettet wurde? Außer, dass ich es glaube. Nein. Kann ich es verlieren durch einen moralischen Lapsus? Nein. Ich habe natürlich viele solche Sachen. Na, wenn du zu viel Ehe brichst oder zu viel lügst oder zu viel stehlst, dann erklär mir bitte. Einmal darf man, da ist man errettet, dreimal ist schon zu viel. Wann und wo hat man es verloren? Sag mir's. Darauf hat mir niemand eine Antwort geben können. Und dann habe ich begonnen zu predigen. Einige von euch wissen das: Man kann sein Heil unmöglich verlieren. Einige wissen das. Daran würde ich immer noch festhalten, mit einem Zusatz: Solange du glaubst. Solange du glaubst. Ich glaube heute voll. Das Einzige, was logisch ist, ist, wir müssen im Glauben bleiben. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ewig sicher. Wenn du nicht an Jesus glaubst, bist du nicht ewig sicher. Ich glaube, man ist jetzt, wer von euch weiß, das Herz kennt nur Gott. Drum erübrigen sich viele dieser Diskussionen, weil wir in kein Herz schauen können. Ich bin immer so perplex, wenn ich Theologen diskutieren höre, ob jemand wirklich errettet ist oder nicht. Neulich habe ich eine Diskussion gehört, ob ein gewisser Prediger wirklich Christ ist oder nicht. Dass er einen Schwachsinn verzapft, ist mir klar. Aber ob er Jesus in seinem Herzen hat, das kann ich nicht beurteilen. Jetzt gibt es diesen amerikanischen Rapper, Kanye West. Schon mal gehört von ihm? Da gibt es ganze YouTube-Diskussionen. Ist er errettet, ist er nicht errettet? Du Vogel, du, wie willst du das wissen? Ich habe auch meine Meinung dazu. Natürlich gibt es Menschen, die mit Jesus hausieren gehen, um noch mehr Kohle zu machen. Die gibt's, vor allem in Amerika. Es gibt ein paar Motivationsgurus, da würde ich mir festlegen, dass es so ist, obwohl ich es nicht weiß. Aber alles, was sie sagen und tun, beschreibt Menschen, die Jesu Namen nur benutzen, um mit Christen Kohle zu machen. Aber ich habe mir das angeschaut, was Kanye West macht. Kanye West sagt eigentlich die Wahrheit. Er sagt, wer Jesus ist. Weiß ich, was in seinem Herzen ist? Nein. Darf ich eine Meinung haben? Ja. Aber bei dem würde ich eher in die Richtung lehnen, dass er sehr wohl bei Jesus ist. Das ist nur die Tendenz, die ich habe. Wissen tue ich es nicht. Weil was? Bei dem sind jetzt schon tausende Menschen zum Glauben gekommen. Natürlich, auch Paulus hat gesagt, es gibt Leute, die predigen nur aus Geldgier und um mir das Leben schwer zu machen. Was hat Paulus gesagt? Und trotzdem freue ich mich, dass das Evangelium gepredigt wird, aus lauteren Motiven oder zum Vorwand, aber wenigstens wird Jesus proklamiert. Aber zu sagen, der hat Jesus und der nicht, das kann ich nicht. Gibt es Menschen, wo man es ziemlich sicher sehen kann, weil man es sehen kann? Natürlich. Aber selbst da sind wir uns nicht ganz sicher, oder? Und genauso ist es, jemand hat einmal geglaubt und heute sagt er, das war alles nur Erziehung, das war alles nur gespielt, ich bin als Kind im Gottesdienst aufgewachsen, es interessiert mich nicht, ich wurde sogar getauft, aber ich habe mit Jesus nichts am Hut, das war alles nur, weil ich so erzogen worden bin. Und die gehen wirklich so weit, dass sie sagen, ich will mit Jesus nichts zu tun haben. Ich denke, das ist gefährlicher Boden. Und ich denke, man kann sagen, okay, die sind wahrscheinlich nicht sicher. Ich würde sozusagen, wenn du glaubst, bist du sicher. Wenn du nicht glaubst, bist du nicht sicher. Das ist, was ich heute sagen würde. Weil von einer moralischen Sünde oder von einem moralischen Lapsus oder einem moralischen Lebensstil, natürlich könntest du sagen, wenn er wirklich Christ wäre, dann hätte er sich geändert. Legitim, stimmt. Logisch, kann man sagen, ist auch legitim. Trotzdem, lass uns nicht vergessen, wir sind nicht durch Moral errettet worden. Und was wir nicht durch Moral bekommen haben, können wir auch nicht durch Unmoral verlieren. Aber was müssen wir? Glauben. Das heißt, ich fasse zusammen. Wir glauben an den einen Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Wir glauben keinem anderen Gott und wir glauben auch nicht keinem Gott. Also weder ein anderer noch kein Gott, sondern unser Glaube muss an Jesus sein. Und wer an Jesus glaubt, ist sicher. Was heißt Glauben? Zustimmen? Nein. Glauben heißt, ich verlasse mich auf Jesus. Das Problem mit der Sünde ist, dass je mehr wir sündigen, umso mehr kommt unser Glaube zum Bröckeln. Das ist das Problem. Jesus ist für alle deine Sünden gestorben. Glaubst du das? Du sagst, für alle in meiner Vergangenheit. Wirklich? Na, für alle. Gott sei Dank, weil wie er für dich gestorben ist, warst du und dein ganzes Leben mit all deinen Sünden in der Zukunft. Sind wir alle klar? Ja, ich glaube an ewige Heilsgewissheit, wenn du glaubst. Wenn du nicht glaubst und Jesus ablehnst, bist du nicht sicher. So würde ich das heute formulieren. Ist das fair genug? Man muss glauben. Kann man aufhören zum Glauben? Ja. Was muss man, um in den Himmel zu kommen? Glauben. Und weißt du was? Auch Menschen, die behaupten, vor allem Teenager oder Kinder, die heute rebellisch sind gegen das, was sie als Kind bekommen haben und sagen, sie glauben nicht alles, was sie sagen. Ja? Es gibt Dinge, die gängen nicht mehr weg. Die sind fix drinnen, richtig? Ich habe da totalen Frieden drüber, weil ich weiß, ich bin sicher. Im Glauben an Jesus bin ich sicher. Ob ich morgen was falsch mache, kann ich nicht garantieren. Und ja, ich bin ein Mann und zu glauben, das könnte mir nie passieren, wäre dumm. Jemand, der sagt, das könnte mir nie passieren, ist ein Idiot. Ich kenne Leute, die haben gesagt, das ist ein Wahnsinn. Könnte mir nie passieren. Fromme Gebete vor den Leuten in der Gemeinde kritisiert, das könnte mir nie passieren. Zumindest die Einstellung. Selber Ehebruch, selber Scheidung, selber kaputt. Wer glaubt zu stehen, hüte sich, damit er nicht falle. Hey, du hast nichts dazu beigetragen, errettet zu werden, außer deinen Glauben. Und du kannst dein Heil nicht verlieren, weil du einen Lapsus hast. Weil du einen Fehler machst, weil du dich versündigst. Aber du kannst nicht mehr glauben. Und diese Hebräer, und das erklärt jetzt vieles, wenn wir dann im nächsten Kapitel studieren, wo es darum geht, hey, es gibt kein anderes Opfer als Jesus, es gibt nur Jesus. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann habt ihr kein Opfer, dann seid ihr Hoffnungslos, das kommt dann später. Aber stell dir vor, es würde abhängen, ob ich einmal zu viel sündige oder nicht. Wie traurig, wie tragisch, wie was für eine Tortur das ist für manche Christen, die glauben, jetzt habe ich das schon wieder angeschaut. Weil ich es nur einmal mache, bin ich sicher weg. Wer weiß, dass einige Christen so denken. Aber was ist dann mit Gnade und der Erlösungswerk? Was hat unser Professor gesagt vor ein paar Wochen? Heute glaubt er, und jetzt weiß er die Bibel in- und auswendig, heute glaubt er, solange wir glauben, sind wir geborgen. Keine anderen Götter, den einen Gott Jesus und auch nicht keine Götter. Also keinen Gott. Versteht ihr, was ich sage? Wir müssen an Gott und seinen Sohn Jesus glauben. Das ist das, was wir müssen. Sonst werden wir nicht in seine Ruhe eingehen. Wer lernt was heute? Was ist diese Ruhe? Friede mit Gott? Reines Gewissen? Freiheit von Knechtschaft? Ja. Die gute Nachricht, du kommst auch langsam raus aus deinen alten Mustern. Freiheit von der Last der alttestamentlichen Zeremonien. Gott sei Dank brauchen wir die ganzen Zeremonien nicht mehr wie im Alten Testament. Wir brauchen auch den Sabbat nicht mehr. Und trotzdem habe ich zuerst gesagt, wenn jemand den Sabbat feiern will, lasst es ihm. Solange es nicht dir aufdruckt, lasst es ihm. Ich meine, ich habe schon Christen kennengelernt, die zu mir gesagt haben, Karl Michael, ihr müsst unbedingt eine israelitische Fahne aufs Dach von der Oase geben. Das bringt euch mehr Segen. Ich habe mir gedacht, das passt in Österreich nicht. Das ist nicht das, was wir da tun wollen. Eine israelische Flagge auf unsere. Aber das war ein richtig jüdischer, messianischer Christ, der gesagt hat, Israel ist das Volk Gottes und wenn eine Gemeinde wirklich gesegnet sein will, muss es den Sabbat halten und natürlich auch die israelitische Fahne auf dem Dach haben. Frage, wenn eine Gemeinde am Samstag Gottesdienst feiern will und die israelitische Fahne aufstellen will am Dach, ist das okay? Los! Solange sie nicht sagen, wie manche, dass das heilsnotwendig ist und dass der Sonntag falsch ist. Der Samstag ist gut, der Sonntag ist gut. Richtig? Wir sind nicht gebunden zu diesen alttestamentlichen Zeremonien in jeglicher Form. Wir haben Freiheit, zu ihm zu kommen. Die Ruhe, die Gott hat, die haben wir durch Jesus Christus. Sie werden nicht in meine Ruhe eingehen. Also die gleiche Ruhe, die Gott hat, können wir haben. Wir müssen noch Gas geben. Ist euch schon langweilig? Wir sind ja noch nicht fertig. Wir gehen schon eine Stunde, aber wir haben keinen Worship gehabt heute. Ist es okay? Gehen noch 5 Minuten? 10? Okay, passt. Vers 8 und 9. Denn wenn Josua das Volk schon in die eigentliche Ruhe hineingeführt hätte, würde Gott nicht später von einem anderen Tag geredet haben. Also die Ruhe, das verheißene Land, war nur ein Schattenbild. Es war nicht die eigentliche Ruhe. Es war nur ein Bild von der Ruhe, die wir heute haben in Christus und haben werden in Herrlichkeit. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes. Übrigens, Josua und Jesus ist der gleiche Name. Jesus ist griechisch für Jeshua. Jesus ist unser Sabbat. Jesus schenkt uns das gelobte Land. Das gelobte Land, es beginnt hier und jetzt und wird vollendet in Herrlichkeit. Ganz wichtig muss man hinzufügen, die Ruhe, das gelobte Land, bedeutet nicht ein leichtes Leben. Ganz und gar nicht. Siehe Paulus. Paulus hat es nicht leicht gehabt, oder? Aber er konnte nicht besiegt werden. Sterben? Okay. Ist für mich Gewinn. Da bleiben, wenn es sein muss. Ihr braucht es mir noch. Hat er gesagt. Philipp 1. Geschlagen haben sie ihn. Verjagt haben sie ihn. Er konnte nicht besiegt werden. Was hatte Paulus, was so gewaltig war? Er hatte eine innere Power und eine innere Ruhe. Kannst du eine innere Ruhe haben, wenn du einen 12-Stunden-Tag hast und lauter schwache, kranke, alte Leute betreust und nicht was und dann zusammenbrichst am Abend? Voller Glückseligkeit, voller Freude, weil du gedient hast.
Das ist Ruhe.
Das ist ein reines, ruhiges Gewissen. Also ich glaube nicht, dass alle, die nichts zum Tun haben, Ruhe haben. Im Gegenteil. Ich glaube, dass die Ruhe ganz was anderes ist, als nichts tun oder ausschlafen oder einen freien Tag haben. Die Ruhe, die Gott hat, ist ein geistlicher Zustand. Und die Frage, die sich wiederholt und wiederholt ist, vertraust du ihm? Darum geht's. Freunde, um was geht's im Kapitel 4 und Kapitel 3? Sie konnten nicht hinein wegen ihres Unglaubens. Die Ruhe ist bereits für die, die ihm vertrauen. Sie konnten nicht hinein, sie haben die Botschaft gehört, aber nicht geglaubt. Da geht's nicht um eine Sünde. Ja, der Hebräer-Autor schreibt an Juden, richtig? Er sagt nirgends, naja, ihr habt dieses Gesetz der Tora übertreten. Oder eines der 10 Gebote, da habt ihr verstoßen. Oder dieses Opfer habt ihr falsch dargebracht. Nein, nichts davon. Sondern das, was vorzuwerfen war, war Unglaube. Sie haben ihm nicht vertraut. Ich hoffe, das kommt rüber heute. Übrigens, den Glauben probiert man nicht. Schau, Leute, die sagen, ich probiere den Glauben, aber haben es nicht verstanden. Warum? Ich probiere den Tisch auch nicht, ich tue es. Du sagst, nein, das ist so einfach geredet. Nein, glaub einfach. Musst du alles verstehen? Nein. Musst du alles wissen? Nein. Aber kannst du trotzdem sagen, okay, ich vertraue. Das ist Glaube. Unser Ziel ist diese Ruhe. Vers 10 und 11. Und da schließen wir dann ab mit Vers 11 heute. Geht sie genau aus. Denn wer in diese Ruhe hineinkommt, wer möchte hineinkommen? Oder wer ist schon drin und will weiter da drin bleiben? Denn wer in diese Ruhe hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen. Was bedeutet von all seiner Arbeit ausruhen? Ja! Du wirst nicht mehr für dein Heil arbeiten. Du wirst Danke sagen und viel arbeiten, viel dienen, aber in Ruhe, in Glauben. Sollten wir dienen? Aber warum dienen wir? Weil wir Gott vertrauen. Warum geben wir? Weil wir Gott vertrauen. Wir tun Werke. Aber aus der Glaubensruhe heraus. So wie Gott von der Seinen ruht, wir wollen deshalb alles daran setzen, jetzt kommt's, zu dieser Ruhe zu gelangen, um nicht wie jene früheren Generationen durch den Glauben, durch den gleichen Ungehorsam oder Unglauben zu Fall zu kommen. In unserer Gesellschaft ist es eine sehr wichtige Botschaft. Vieles ist dringend, aber nicht wichtig. Business, Business statt persönlich und privat und Familie. Image, Image statt innere Gesundheit. Ich meine, wenn irgendjemand die Botschaft braucht, ist es jeder Mensch, der da draußen herumrennt, wie ein Händler mit dem Kopf abkackt. Oder? Die stehen auf, als gestern auch aufgestanden sind, kommen heim um 17:30, dran den Fernseher auf, so wie gestern. Die sind auf. Ich habe gemerkt, die meisten Menschen denken gar nicht mehr. Die sind Autopilot. Jeden Tag die gleiche Wurstzähme, das gleiche Bett, die gleiche Frau, das ist gut. Entschuldigung, aber ohne nachzudenken. Und einfach wie Uhrwerk. Ist das nicht? Und Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommet her zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Ruhe. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Denn dann kommt Ruhe in euer Leben. Durch wen? Denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Durch Jesus kommt Ruhe in dein Leben. Er ist deine Ruhe, er ist dein Sabbat, er ist dein gelobtes Land. Siehst du, wie facettenreich diese Ruhe ist? Man kann nicht sagen, es ist das siegreiche Leben in Christus. Ja, ist es, aber es ist mehr. Es ist die Ewigkeit im Himmel oder im neuen Eden. Es ist das ganze Spektrum an Friede, Freude, Freiheit, Erlösung ist die Ruhe Gottes durch Jesus. Seine Ruhe. Unglaube hat sie abgehalten, ausgeschlossen, nicht eine bestimmte Übertretung. Wir können nicht heilig genug sein, wir müssen heilig gemacht werden. Wir müssen glauben, wir müssen weiter glauben. Das heißt, du darfst die Seiten nicht wechseln. Bleib bei Jesus. Auch wenn du gestern eine Bank überfallen hast, komm zu Jesus zurück, bleib bei Jesus. Keine anderen Götter, keine falschen Götter, keinen Götter. Gottes Ruhe war das Ziel Gottes und wird immer das Ziel Gottes sein. Komm zurück. Sieh, die Ruhe Gottes ist bei Gott, in seiner Familie, sein Leben mit Gott, in Christus. Du bist ein Tempel Gottes, er lebt in dir und dort ist die Ruhe Gottes zu Hause. Das ist ein Leben in der Ruhe, im Glauben und das kannst du heute haben. Und hier ist die gute Nachricht, heute ist jeden Tag. Und was wir noch lernen aus dieser Passage ist, wir sollten jeden Tag aufpassen, weil jeden Tag ein Heute ist, dass wir diese Ruhe nicht verpassen. Jeden Tag. Und das soll uns keine Angst machen, es soll uns Ehrfurcht geben, dass wir sagen, okay, lebe ich in dieser Ruhe Gottes oder nicht? Vertraue ich ihm ganz oder denke ich, mein Weg ist besser? Amen. Lass uns beten. Gnädiger Gott, guter Gott, danke für die Verheißung der Ruhe, der Glaubensruhe, der Ruhe Gottes, deiner Ruhe. Deine Ruhe, in der du selbst lebst, Gott. Die hast du uns bereitgestellt und geschenkt und wir danken dir dafür. Danke, dass wir in deiner Ruhe leben dürfen. Das Einzige, was du von uns erwartest, ist, dass wir dir voll und ganz vertrauen, dass wir dir glauben, dass wir uns an dich anlehnen, dass wir keine anderen Götter haben, dass wir nicht die Seiten wechseln und dir absagen, sondern dass wir in allen Lebenslagen dir vertrauen. Dass wir eine Glaubensloyalität beibehalten. Auch wenn wir scheitern, kommen wir zurück und glauben dir. Danke für dieses Heute und danke für diese Chance, wenn du da bist oder zusiehst. Ich weiß nicht, wo du stehst genau. Die meisten von euch sind sicher in der positionellen Ruhe, dass ihr Jesus als Erlöser habt. Da bin ich mir relativ sicher. Bei denen, die zuschauen, weiß ich es nicht. Dann nimm Jesus jetzt an, sag Jesus, sei mein Herr und Erlöser. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist, dass du meinen Platz eingenommen hast am Kreuz und ich glaube an deine Auferstehung von den Toten. Leb jetzt in mir. Mein Leben gehört dir. Ich empfange deins. In Jesu Namen. Wenn du ein gläubiger Christ bist, wenn dir die Ruhe Gottes gehört, wenn Jesus dein Sabbat ist, aber du weit weg davon bist, das zu erleben. Du hast ein schlechtes Gewissen, du hast vielleicht nicht viel Frieden, nicht viel Freude. Freiheit erlebst du nicht so sehr. Dann vertraue Jesus mit deinem ganzen Leben, in allen Bereichen deines Lebens. Beginne zu dienen, beginne zu geben, beginne ja, Loyalität zu leben, Treue zu leben, beginne neue Gewohnheiten, bitte Gott dir zu helfen, alte Gewohnheiten und Muster zu brechen und neue zu beginnen. Er hat eine Ruhe für dich bereitet, jetzt, heute. Amen.